Ein neuer Sonntag mit wunderschönem Wetter. Letzten Sonntag haben wir auch schönes Wetter gehabt. Und es soll ja ein bisschen kälter werden, aber meinetwegen braucht es das nicht. Mir genügt morgens immer schon der Erlerwind, der mir um die Ohren fegt. Okay. Ja, ich begrüße alle Trema-Gemeinde, Internet-Zuhörer und auch die, die sonst zu uns reinschauen. Und ich begrüße natürlich auch unsere Leute hier vor Ort, das ist doch ganz klar. Ich habe seit einiger Zeit, ich schicke mal vorweg, der Feind schläft ja nicht und er versucht uns immer gerade etwas, nicht nur Knüppel zwischen die Beine zu werfen, sondern uns wirklich zu schaden. Das ist sein Aufgabengebiet, aber wir haben natürlich jemanden, der auf uns aufpasst und uns unterstützt und der bei uns ist. Und aus dem Grund habe ich mich seit einiger Zeit mit einer Sache beschäftigen, wo ich sicherlich in Gefahr bin, dass ich bitter werden könnte. Die Details kann ich euch nicht bringen, aber es ist ein Mensch, der sich eingeschlichen hat mit Lobhudeleien und hat dann, als er alles erhalten hat, was er wollte, hat er janusköpfig sich gegen uns gewendet. Und wir haben morgen einen Arbeitsgerichtsprozess sogar vor dem Arbeitsgericht in Rosenheim. Ganz was Neues, habe ich noch nie gehabt, in meiner ganzen Lebzeit noch nicht. Und unsere Fakten sind gut, also wir haben überhaupt, unser Anwalt sagt, warum muss ich da überhaupt hin, ist doch alles schon klar, gell? Also der Gott hat wirklich Gerechtigkeit gebracht und ich will auch gar nicht weiter darauf eingehen. Gott ist in der Sache drin und das ist auch etwas, und darauf beschäftigen wir uns heute damit. Und wenn Dinge kommen, die jetzt, löst euch mal von diesem Fall, dann ist die Gefahr, dass man bitter wird, dass man rachsüchtig wird, dass man heimzahlen will und dass einen das beschäftigt, ist die eine Sache, aber dass man jetzt mit Macht zurückschlägt und einen Gegenangriff startet, das ist mir eigentlich fremd und ich möchte auch danach trachten, dass keine Bitterkeit sich in mein Herz schlägt, denn die würde mich von Gott trennen. Und deshalb ist heute das Thema Bitterkeit das Thema. Und ich habe mich damit beschäftigt, eben um nicht bitter zu werden. Und dann kam letzte Woche von Bayless ein Impuls, wo er sich auch um Bitterkeit bemühte. Und dann haben wir das Bulletin aus der Schweiz bekommen und da ist auch ein riesengroßer Artikel über Bitterkeit drin. Scheinbar sind die Zeichen der Zeit dafür da und wie hast du vorhin gesagt, unter den Menschen ist ja auch ziemlich viel Streit und Dinge, die nicht in Ordnung sind. Und deshalb beschäftigen wir uns heute mit dem Thema Bitterkeit. Conny, lies uns doch mal den Epheser 4, und zwar die Verse 31 und 32 vor.
Bitterkeit, Aufbrausen, Zorn, wütendes Geschrei und verleumderisches Reden haben bei euch nichts verloren, genauso wenig wie irgendeine andere Form von Bosheit. Geht vielmehr freundlich miteinander um, seid mitfühlend und vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat.
Interessant, gell? Und das erste Wort ist Bitterkeit. Also das steht ganz hoch im Kurs. Und Jakobus 3, Vers 14, lesen wir nicht vor, spricht von bitterer Eifersucht. Und wenn ich da an meine Mutter denke, die war so chronisch eifersüchtig und mein Vater hat wirklich nichts gemacht und die hat ihm also wirklich die Hölle auf Erden bereitet. Und so, dass er dann nach 13-jähriger Ehe aufgegeben hatte. Der arme Mann konnte gar nicht anders, weil er immer etwas unterstellt bekam, was er gar nicht gemacht hat. Und das ist also ganz schlimm. Das habe ich so als abschreckendes Beispiel aus der Zeit mitbekommen. Und wie heißt es so schön, wer mit Eifer sucht, was Leiden schafft. Und das ist etwas, das brauche ich doch nicht. Entweder habe ich einen Partner, auf den ich mich verlassen kann. Ich schaue gerade die Conny an jetzt. Oder ich habe den Partner nicht, dann bin ich nicht mehr dabei. Gell? Versteht ihr? Dann habe ich den Partner auch gar nicht bekommen. Dann hätte Gott mir den auch gar nicht gegeben. Also, jetzt fangen wir aber mal ganz vorne an im 1. Mose. Kain tötete Abel aus Neid. Nicht? Das waren schon böse Absichten. Und der Feind, das habe ich vorhin schon im Vorfeld gesagt, im Feind gibt sich sehr viel Mühe, uns gegeneinander aufzubringen. Und das hast du vorher auch schon zum Ausdruck gebracht. Und gut, wenn wir das wissen, dann benutzt er ja, wie ich eingangs sagte, auch Menschen, die er zu uns schickt, die uns schaden sollen, weil er ja der Ankläger der Brüder ist, wenn man das mal überlegt, gell? Und er hat aber nicht damit gerechnet, dass bei uns ein viel stärkerer Partner auf der Seite ist, der von sich aus gesagt, ich bin gerecht und Gott ist immer gerecht. Und wenn er das einmal gesagt hat, wird das auch bleiben. Und jetzt aber, wenn wir uns und dann, wenn wir zu Gott gehen und wir bitten um Vergebung, dann ist es immer noch so, dass der andere davon ja noch gar nichts mitkriegt. Und dann gibt es die Möglichkeiten, dass wir, wenn Dinge auftauchen, dass wir sie einfach schlucken. Und das ist auch nicht richtig. Wir sollen in der Gemeinde oder auch in der Ehe oder mit Freunden, sollen wir zwischenmenschlich das aufarbeiten, was Problem darstellt. Und wir sollen es nicht gären lassen. Was passiert nach Gärung? Gibt ja irgendeine Explosion.
Ja.
Gell? Und ich habe seit Jahren eine Sache, die ich als Laufband vor die Stirn schreibe, da steht drauf, keep small accounts, halte kleine Konten. Wenn du eine Buchführung machst, dann hast du auf gewissen Konten ganz kleine Beträge. Und dann, wenn große kommen, die nimmst du auf ein anderes Konto. Aber für die zwischenmenschliche Auseinandersetzung soll es ganz kleine Konten geben, die gleich wieder ausgeglichen werden, dass du gleich hingehst und Dinge bereinigst und aufarbeitest und dann sind sie wieder vom Tisch. Und das ist ganz wichtig. Deshalb ist für mich der Begriff Keep Small Accounts der, den ich gerne wähle, um einfach keine Probleme zu züchten und nicht die Explosion, die durch Gärung erzeugt wird, von der ich eben sprach. Vor Augen habe. Bitterkeit ist eine Wurzel. Und woran denke ich da automatisch? Die Hütte. Da sagt Jesus, als Frau dargestellt, zu dem Mann McKinsey, komm doch mal mit, ich muss dir was zeigen. Und dann graben sie tief und haben so eine richtig dicke Wurzel, die sie ausgraben. Und wenn man sich einmal vorstellt, ein Baum, wir haben bei uns eine dicke, schöne Eiche davor, die hat das, was sie außen hat, genau noch an Wurzeln in der Erde. Und wenn du dir dann Bitterkeit vorstellst, dann musst du ganz schön graben, um die rauszukriegen, gell? Und das ist auch etwas, wo dann aber aus einer bitteren Wurzel eine süße Frucht wachsen kann. Aber das ist einer der nächsten Schritte. Wir haben jetzt, ich hatte vorhin Baylis Condi zitiert, wir haben von Baylis letzte Woche zwei Mails bekommen, also jeden Tag kriege ich die Mail, aber die zwei, die eben dazu passen. Der Bibelvers steht in 1. Samuel 30, und zwar die Verse 1 bis 4, wir lesen es nicht, ich beschreibe euch das. Die Männer sind ausgezogen und sind nach Hause gekommen und haben dann, also Israel unter David, sind ausgezogen und haben dann bei der Heimkehr gesehen, dass die Amalekiter alles niedergebrannt haben, was sie besitzen, und haben die Frauen und Kinder gefangen genommen und verschleppt, aber nicht getötet. Und David, seine Männer sind nach Hause gekommen und haben das alles gesehen. Und sie weinten sehr und die Kräfte haben sie verlassen, heißt es hier. Und dann geht es weiter im Vers 6 und das möchte ich euch vorlesen. David befand sich in einer sehr schwierigen Lage, denn seine Männer waren über den Verlust ihrer Frauen und Kinder so verbittert, dass sie schon redeten, ihn zu steinigen. Doch David fand neue Kraft im Vertrauen auf den Herrn, seinen Gott. Interessant, gell? Er hat neue Kraft gefunden. Erst haben wir die Kräfte verlassen und dann kriegt er neue Kraft. Und das ist doch ganz klar, David trauert hier nicht nur um den Verlust aus seiner Familie, sondern er wird auch noch für die Schuld generell für alles verantwortlich gemacht. Und sie planen sogar, ihn umzubringen. Und da müssen wir uns überlegen, wenn wir ein Problem haben und Probleme geraten, gibt es ein in der menschlichen Natur einen Impuls, der immer sagt, ja, ich doch nicht, du warst es. Und guck mal, wenn ich du zeige, nicht, dann zeigt ein Zeigefinger zeigt auf den anderen und drei zeigen auf mich. Also insofern bin ich immer mit dabei, sogar in höherem Maße. Und wenn wir diese Schuldzuweisung die sind eben Teil unserer gefallenen, sündigen Natur und die gehören gar nicht in ein Christenleben rein. Wir haben keine Schuldzuweisung zu machen und die führen nämlich auch dazu, dass auf der anderen Seite dann Bitterkeit entstehen kann. Und wenn wir mal zurückgehen, wir waren ja schon im ersten Mose, dann Gott fragt Adam, was passiert ist. Und was sagt Adam? Der hat gleich zwei Schuldzuweisungen. Die Frau, die du mir gegeben hast, sie gab mir eine Frucht von dem Baum und ich aß. Gell? Er sucht gleich zwei aus, also seine Frau und Gott. Und dann geht er zu Eva, Gott geht zu Eva und fragt sie, die Schlange war's, gell? Die Schlange war schuld. Und so haben wir also drei Schuldige und Adam und Eva, die sind überhaupt nicht verantwortlich. Und da ist es ganz klar, dass sie alles von sich weisen. Und das ist letztlich der Fall, dass das Schlangengift in die Welt kam. Denn die Schlange hat es ja reingebracht. Und da waren wir vorhin schon, dass der Teufel als Schlange symbolisiert, ja, uns immer wieder die Giftspritze geben will. Mir fällt gerade was Lustiges ein. Beim Fußball ist ja immer der Trainer schuld. Das passt eigentlich dazu. Und jetzt habe ich aber, wir waren bei David, jetzt komme ich zu Josef. Josef wurde aus Eifersucht verkauft. Das heißt, erstmal wurde er in den Brunnen geschmissen, aber seine Brüder waren eifersüchtig auf ihn. Wie viele Brüder hat er?
11.
Sehr gut. Und die haben, weil er von seinem Vater, das war natürlich auch nicht richtig, der Jakob hat ihn bevorzugt. Schon mal auch da ein Fehler, aber die Brüder haben das ihm angekreidet, nicht dem Vater, sondern haben den Sohn dann erstmal in den Brunnen geschmissen, der zum Glück kein Wasser hatte. Und dann haben sie doch gemerkt, lieber nicht töten, sondern wir verkaufen ihn an seine Karawanserei. Und die haben ihn dann mit nach Ägypten genommen. Dort beschuldigt ihn die Frau von Potiphar, ohne dass er überhaupt etwas getan hat. Und dann kommt er ins Gefängnis und dort sinkt er nicht in tiefe Depression, sondern er dient den anderen und erklärt Träume, deutet Träume. Und die Träume, das sind die vom Bäcker und vom Mundschenk. Und wenn wir da wieder sehen, da ist das wieder eine Vorschattung. Brot und Wein ist da verborgen, gell? Und wenn wir sehen, dass Josef ganz unten war, er war ja wirklich ganz unten und die Zeit im Gefängnis war nicht kurz, der war längere Zeit da, dann ist er nicht bitter geworden, sondern hat anderen geholfen, noch die Träume zu deuten. Und da haben wir auch die Vorschattung, dann kommt die Auferstehung, dass er wieder aus diesem Dilemma auferstanden ist und zum zweitmächtigsten Mann in Ägypten wurde. Wichtig, die Vorschattung, die haben wir übrigens im ganzen Alten Testament auch, dass wir immer wieder aufs Neue Testament und auf Jesus hindeuten. Ich komme nochmal auf David zurück. Saul hat ihn verfolgt. Er hat ihn in die Wüste, er hat in der Wüste Schutz gesucht, hat in Höhlen gelebt. Und da heißt es, die Männer, die in Not und Schulden und verbitterten Herzens waren, die waren um ihn herum. Also Schulden, Not und verbitterten Herzens. Und diese Männer, die hat David trainiert. Und da fällt mir wieder automatisch die Gemeinde ein. Auch da kommen solche Leute zusammen. Wenn wir haben letztens auch jemand, der ist draußen fürchterlich ausgerastet, weil er einfach verbittert war und hat dann irgendeinen Impuls gesucht, hier Streit zu suchen. Und den haben wir dann locker aufgefangen. Wir brüllen dann nicht zurück, sondern wir haben ihn in seine Schranken gewiesen. Und das ist auch etwas, wo wir auch lernen und wo wir auch, ich beziehe mal unsere Dienste in die Gemeinde mit ein, eben einfach lernen, mit bitteren, verbitterten Menschen umzugehen. Okay? Und wir haben alle schon hier gearbeitet, wir haben alle schon mitgekriegt, wenn Leute einfach nicht so in der Spur sind und dann einfach den Teekessel pfeifen lassen. Unberechtigt natürlich, ist ja ganz klar. Nicht? Aber darüber will ich mich auch nicht verbittern und darüber will ich nicht bitter werden. Und jetzt haben wir noch einen Mann, der uns als Beispiel dient. Er wurde überhaupt nicht erkannt. Er wurde abgelehnt, er wurde ausgegrenzt und er wurde ermordet. Jesus. Und Jesus hat das alles hingenommen und ist in keiner Phase, wir können die Evangelien nachlesen, bitter geworden. Und wenn wir jetzt dazu den Hebräer 12, 1-3 lesen, Conny, bist du so lieb?
So. Wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Deshalb wollen auch wir, wie Läufer bei einem Wettkampf, mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt, und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich, und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite.
Jesus war nicht bitter. Jesus hat das um unseren Willen ertragen. Das müssen wir uns immer wieder sagen. Und wenn wir jetzt noch weiter darüber sprechen, Jesus sah während der Schmähung auch das Kommende, nämlich er sah auf das Reich und er hatte einen größeren Blick. Und das Leben ist oft nicht gerecht, hatte ich eingangs schon gesagt, aber Gott ist gerecht. Wenn wir wissen, dass er uns sieht, dass es bei ihm eine Gerechtigkeit gibt, dann können wir es doch ganz entspannt zurücklegen. Weil wir wissen, er hat eh alles in der Hand. Und der Heilige Geist wird im Johannesevangelium als Anwalt, als Paraklet bezeichnet. Und wo wir nicht gesehen und nicht geschätzt, enttäuscht oder ausgebeutet werden, was eben im Natürlichen zu Bitterkeit führen kann, da haben wir einen Anwalt, der sich darum kümmert. Gott sieht uns und er schafft uns Recht. Und das ist für mich auch die ganze Basis meines Wirkens. Und wenn ich an morgen denke, wird es genauso laufen. Wenn wir die Schönheit seines Reiches sehen, wenn wir den größeren Blick haben, dann können wir ganz einfach auch loslassen. Loslassen ist ein wichtiger Schlüssel, um Bitterkeit zu überwinden. Loslassen, Recht zu haben, loslassen, für uns selber zu kämpfen. Letztlich müssen wir auch von der Vergangenheit das loslassen, was uns bedrückt, um nicht bitter zu werden. Was uns bitter machen könnte, aber was wir eben nicht zulassen, dass es uns bitter macht. Und ich glaube, da hat jeder ein Päckchen zu tragen. Da hat jeder etwas, was einfach immer noch vorhanden ist, was immer wieder so wie so ein Geysir ab und zu boppelt ist mal, da kommt da so eine Blase raus, gell? Und da kommt wieder was und dann sagen wir, komm, deckel dich mal runter, komm, lass mal, Teufel, schleich dich, gell? Das ist ja der Teufel, der uns immer wieder, wir sind neue Schöpfung, wir sind neue Menschen, wir sind von Gott neu geschaffen, also hat uns das Alte ist vergangen, Römer 8 hast du zitiert vorhin in deiner Aufstellung, das ist ja das, Römer 8, es gibt nur keine, Römer 8, Verdammnis mehr Verdammnis bei denen, die in Christus Jesus sind. Nicht? Genau, das ist der Römer 8. Jetzt wird es etwas ungemütlich, das Thema haben wir alle nicht gerne, gell? Hast du schon mal eine eitrige Entzündung im Zahn gehabt? Gell? Nicht gut, gell? Also muss erstmal der Schnitt her und der Kieferchirurg muss die Entzündung aufschneiden, damit der Eiter abfließt. Und wenn der Eiter weg ist, dann gibt es eine Wurzelbehandlung. Und diese Wurzelbehandlung, die ist dafür notwendig, dass der Zahn neu aufgebaut wird und dass du keine Schmerzen mehr hast. Ist es nicht so mit der Bitterkeit auch? Die ist die Wurzel. Gell? Da ist die Wurzel. Und wenn die Wurzel dir immer wieder den Eiter nach oben spült, dann muss die Wurzel beseitigt werden. Jetzt haben wir noch einen Bibelvers. 2. Mose 15 und zwar 23 bis 25. Ist ein bisschen länger.
Ich fange mal in 22 an. Mose ließ Israel ziehen vom Schilfmeer hinaus zu der Wüste Schur. Und sie wanderten 3 Tage in der Wüste und fanden kein Wasser. Da kamen sie nach Mara. Aber sie konnten das Wasser von Mara nicht trinken, denn es war sehr bitter. Daher nannte man den Ort Mara. Da murrte das Volk wieder Moses und sprach, was sollen wir trinken? Er schrie zu dem Herrn und der Herr zeigte ihm ein Holz. Das warf er ins Wasser, da wurde es süß.
Okay. Das ist Mara. Es war übrigens nach dem Schilfmeerdurchzug, hat Conny gerade vorgelesen, das war so die erste Station nach 3 Tagen, die sie unterwegs waren. Da gab es schon Murren und Meckern und das ist doch alles und Schreien und so weiter. Sie mussten also eine wichtige Lektion lernen, die wir auch für unser Leben anwenden können. Und der Schlüssel, damit wir durch Umstände unseres Lebens und unserer Menschheit kommen und nicht verbittern, sondern süß bleiben, ist, oder süß werden, wenn wir es sind, Doppelpunkt, auch wir brauchen ein Stück Holz, das wir in unsere Bitterkeit werfen können. Und das ist das Kreuz, das wir einfach in die Bitterkeit hineinwerfen, so wie Mose das Holz in das Wasser geworfen hat. Und wenn wir damit, mit dem Kreuz, können wir die Bitterkeit aus unserem Leben ausräumen und sie ist weg und nicht mehr vorhanden. Aber wir haben dann einen Leerraum und dieser Leerraum muss neu gefüllt werden. Und dafür haben wir den Hebräer 12, die Verse 7 bis 8. Das ist der letzte Bibelvers heute.
Wenn ihr also Nöte durchmachen müsst, dann seht darin Gottes Absicht, euch zu erziehen. Er macht es mit euch wie ein Vater mit seinen Kindern. Oder gibt es einen Sohn, der von seinem Vater nicht mit strenger Hand erzogen wird? Mit allen seinen Kindern ist Gott auf diese Weise verfahren. Wenn er euch nicht erziehen würde, würde das heißen, dass ihr gar nicht seine rechtmäßigen Kinder seid.
Boah. Da kommt natürlich bei uns wieder was hoch, wo wir anschließend auch noch drauf kommen. Wenn wir, da kommen natürlich unsere weltlichen Väter. Und das macht ja so viel Schwierigkeiten bei Menschen, die Gott noch nicht kennen, die noch gar nicht mit dem Glauben etwas zu tun haben, dass sie Gott immer noch als Weißhaarigen mit dem Baseballschläger in der Hand sehen. Und das ist ja nun ganz und gar nicht der Fall. Und wenn, es heißt an anderer Stelle, wen Gott liebt, den züchtigt er. Das ist auch etwas, was er aus Liebe tut, weil wir dann unser Leben ausrichten, in eine neue Bahn legen. Aber das ist natürlich in unserer heutigen Gesellschaft so verpönt, das kann man natürlich nicht mehr annehmen. Und wenn die KI die Bibel überarbeitet, dann ist der Vers bestimmt raus. Sag ich mal, bisschen sarkastisch. Okay, also wir füllen dieses Vakuum, was dadurch, dass die Bitterkeit weg ist, dadurch, dass wir auch eine Wurzelbehandlung, die wahre Wurzelbehandlung hinter uns haben, füllen wir mit der Vaterliebe. Die Vaterliebe müssen wir neu entdecken. Um tiefer in diese Vaterliebe zu kommen, muss Bitterkeit aus unserem Herzen verschwinden. Und beim Vater geht es nicht nur um das Ablegen der Bitterkeit am Kreuz oder mit dem Kreuz, um sie loszuwerden, sondern wir sollten auch unsere Geschenke abholen. Und das ist etwas, was zweiseitig ist. Wir haben, wenn wir zum Kreuz gehen, legen wir die Bitterkeit ab oder durch das Kreuz und wir schauen hinters Kreuz und da haben wir die Geschenke, die uns erwarten. Und die bekommen wir nicht, wenn wir vorne nicht die Bitterkeit ablegen. Ich habe jetzt von dem Bulletin gesprochen aus der Schleife in Winterthur. Da habe ich heute mal nicht die Katharina Benziger, ich habe es gelernt, sondern ich habe jetzt den Thomas Benziger. Und das ist so schön, er hat in diesem langen Artikel 2 Absätze, 3 Absätze am Ende, die sind so schön, die muss ich euch einfach vorlesen dazu, die passen so genau. Jetzt kommt die erste Seite, hatte ich euch gesagt, ne? Die erste Seite, wo wir die Bitterkeit ablegen und dahinter, dass ihr das richtig seht. Und wir legen auf dieser Seite des Kreuzes unsere Bitterkeit ab, aber auf der anderen Seite lassen wir uns füllen mit der Vaterliebe Gottes. Wir treten unter seinen Blick und wir wissen zutiefst in uns, ich bin angenommen, ich bin gewollt. Es gibt Raum für mich zum Leben. Er freut sich an mir. Meine Identität liegt in seiner Liebe. Er möchte mich. Er hat ein bedingungsloses Ja zu mir, das ich nicht erarbeiten muss. Es ist geschenkt. Bei ihm ist die Quelle des Lebens. Das ist der Schlüssel zum erfüllten Leben. Selbst wenn mich Dinge enttäuscht haben, weiß ich, er hat sie gesehen. Er hat einen Plan mitten durch alles hindurch. Nichts entgleitet ihm. Ich bin in seiner Hand. Ich muss keine Angst haben. Ich muss nicht bitter werden, sondern seine Liebe ist da. Er ist mein Vater, der mich erzieht. Zum Guten aller Vater- und Mütterwunden, die mir noch von unserer Erfahrung mit unseren leiblichen Eltern mit uns herumtragen, werden in der Liebe des Vaters heil. Vater Gott dabei. Wie werden wir die Bitterkeit los? Am Kreuz durch dieses Stück Holz. Und womit füllen wir unsere Herzen anstelle der Bitterkeit? Das ist das Gegengift zum Schlangengift. Die Liebe des Vaters und das Blut des Lammes, das Blut von Jesus, das uns erlöst. Amen. Das musste ich euch vorlesen, das ist so schön. Ja, ich segne die Zuhörer. Wir machen jetzt im Gottesdienst weiter. Habt eine gute Woche. Und wenn ihr mögt, betet für mich morgen, für die Rosenheimer Leibspeise und betet auch für Israel, denn ihr wisst alle, was heute Nacht dort passiert ist. Ich segne euch und bis nächsten Sonntag. Amen.